Okay, nach den Sommerferien wollen wir für ein halbes Jahr so eine Aktion machen und da wollen wir zwei ganz kraftvolle Elemente miteinander kombinieren. Und zwar kraftvolle Elemente, um im Glauben zu wachsen und auch im Leben voranzukommen. Also man könnte sich mal überlegen, was hilft mir, was hilft dir eigentlich, um dich in der Persönlichkeit und im Glauben weiterzuentwickeln. Das trifft uns nicht einfach so aus heiterem Himmel oder das ist nicht nur Zufall und Schicksal, sondern wir können aktiv etwas dafür tun. Eine Sache ist, dass man so eine Art Zweierschaft bildet. Da haben wir schon mal vor einem Monat drüber gepredigt. Das heißt, ein Mann und ein Mann, eine Frau und eine Frau, die treffen sich alle 14 Tage und reden über diese Frage, sag mal, wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir eigentlich? Also die Frage kann man auch nachher so im Foyer stellen, ne? So, wie geht's dir? Hat man vielleicht 5 Minuten Zeit, die so zu beantworten. So, aber dann hat man ein bisschen mehr Zeit. Und wie geht's dir eigentlich wirklich? Das braucht manchmal ein bisschen Zeit. Man könnte das auch so mit Soul Talk beschreiben, also dass man in die Tiefe kommt und zwar gegenseitig. Und dass man hinterher noch zusammen betet. So, und das macht man alle 14 Tage und das macht man ein halbes Jahr lang. Mach das mal ein Jahr lang. Mach das mal 2 Jahre lang. Und nach 2 Jahren wechselst du deinen Zweierschaftspartner. Ne, damit mal wieder was Neues reinkommt. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Nach 2 Jahren wechsel den Partner. So, und dann triffst du dich mit jemand anderem. Und ihr werdet neue Themen haben. Und es wird dich in deiner Persönlichkeit, in deinem Glauben wieder weiterbringen. Es wird dich verändern. Und das mach mal 10 Jahre. Mach das mal 20 Jahre. Da wird sich aber vieles verändert haben. Du wirst es oft gar nicht merken, so bewusst. Aber die Dinge in dir, du selber, wirst dich verändern. Die Herausforderung ist, da wirklich persönlich zu werden. Also rede nicht über... Was weiß ich, was kann man so oberflächlich reden? Gib mir mal ein Thema. Was? Wetter. Auto. Fußball. Alles schön und gut. Sondern redet, was dieses Thema mit dir macht. Also, dir liegt das Thema Fußball am Herzen. Ja? So, zum Beispiel. Aber was macht dieses Thema mit dir? Was macht es mit dir, wenn deiner Frau dieses Thema nicht am Herzen liegt? Das ist ein ganz anderes Thema. Was macht es mit dir, wenn du nur am Gucken bist und du machst gar nichts Aktives? Warum bist du immer in so einer passiven Rolle? Warum spielst du nicht selber Fußball? Ne? Also geht an die Fragen ran, geht an den Kern ran. Dann bringt Zweierschaft was. Ihr müsst auch ruhig Kritik üben dürfen. Ja, das macht man nicht beim ersten Mal. Macht man vielleicht auch noch nicht nach einem Vierteljahr. Aber irgendwann fängt es an. Sag mal, ne? Du erzählst immer wieder was zum Thema Fußball und es begeistert dich ja wirklich, ne? Aber, weißt du was, irgendwie wirst du auch nie richtig persönlich. Ich habe so den Eindruck, du bleibst immer irgendwie an der Oberfläche. Merkt ihr? Jetzt wird's spannend. Also, Zweierschaften ist ein super Thema. Wir haben hier so eine Liste von Leuten, die vor 4 Wochen gesagt haben, sie würden gerne eine Zweierschaft anfangen. So, das sind viele, viele Leute. Das ist richtig toll. Ne, ist auch ein super Instrument. So, und jetzt habt ihr die Herausforderung, die hier auf der Liste steht oder noch gar nicht, aber ihr sagt irgendwie, ey, das wäre mal was für mich. Jetzt habt ihr die Herausforderung, ihr müsst irgendwie aufstehen und sagen, hallo, ich heiße Lutz, du bist der Thomas, ich habe gesehen, deinen Namen auf der Liste, sag mal, könnten wir uns nicht mal kennenlernen? Das ist die Herausforderung. Solange ihr da nur auf der Liste steht, passiert gar nichts. Es geht um Lebensveränderung. Steht auf. Greift zum Telefonhörer. Sprecht jemanden an. Ich weiß, man hat Angst vor Ablehnung. Ne? Und dann sitze ich da und weiß ich nicht, was ich erzählen soll. Ne? Und nachher wird das unangenehm. Macht's erstmal pro. Ist nur für ein halbes Jahr. Ist nur für ein halbes Jahr. Macht das mal. Es ist ein ganz kraftvolles Element der Lebensveränderung und dem Glauben zu wachsen. Das ist wirklich unglaublich, was da passieren kann. Nach und nach. So, und dieses Element der Zweierschaft wollen wir jetzt kombinieren mit einem anderen Element des Bibellesens. Hier, Bibellesen. Und zwar wollen wir das so kombinieren, wir wollen haben einen Bibelleseplan mit, der liegt hier aus. Oh, wisst ihr was, ihr könnt mal das rumgehen lassen und jeder Zweite nimmt sich mal sowas. Oder jeder, der möchte. Mache ich mal hier. Dann könnt ihr euch das schon mal angucken. Das ist ein Bibelleseplan, da sind 100 Texte drin abgebildet. aus der Bibel, die die Herausgeber für wichtig halten. Draußen liegen noch mehr, wenn einer keins kriegt. Draußen liegen noch mehr Exemplare. Es gibt 50 Texte, die gehen durchs Alte Testament und 50 Texte, die gehen durchs Neue Testament. Also die Bibel ist geteilt, Alte Testament, Neue Testament. Und erstmal im Alten Testament fängt es an, 50 Texte. So, sind fürs Alte Testament da. Und unsere Idee ist, wer mag, kann in 2 Wochen, die sind so in Blöcke eingeteilt. Da sind immer so 5 Blöcke, zum Beispiel am Anfang, seht ihr dann gleich, und dann gibt es wieder so 5 Blöcke, Abraham, Isaac und Jakob. Das gibt es so eben so chronologisch durchs Alte Testament erstmal so durch. Und unsere Idee ist, dass man sagt, für 2 Wochen lang versucht man immer einen Block zu lesen. Ne? Das heißt, das sind so 5 Blöcke, 2 Wochen, wenn man mal es nicht schafft oder keine Lust hat, lässt man mal einen Tag ausfallen. Ne? Oder man teilt sich die auf, macht nicht an einem Tag so einen Block, sondern oder so einen Text hier, der abgebildet ist, sondern nimmt sich also 2 oder 3 Tage für Zeit. Also man hat so ein bisschen Luft. So, und jetzt kombiniert das mit Zweierschaft. Und wenn ihr euch bei der Zweierschaft trefft und bei der Frage seid, wie geht's mir? Oder wie geht's dir? Wie geht's dir eigentlich, wie ging's dir mit dem Bibellesen? Hast du es geschafft? Bist dran geblieben? War was Neues dabei? Hat dich was angesprochen? Hast du eine Fragestellung? Kombiniert das mal. Zweierschaft ist ein mächtiges Instrument. Bibellesen auch. Und das vertiefen wir jetzt noch mal ein bisschen. Also, warum ist Bibellesen so angesagt? Also, warum macht man das überhaupt? 2 Bibeltexte habe ich euch mal mitgebracht dazu, zum Thema Bibellesen. Und ich finde beide sehr ermutigend, beim Bibellesen weiterzumachen oder mal einzusteigen. Der erste Text ist aus 2. Timotheus Kapitel 3 ab Vers 14. So, da schreibt der Paulus einem seiner Freunde, dem Timotheus, ist ein Schüler von ihm, schreibt dann ein paar Dinge zu dem Thema. Und er sagt dem Timotheus, du aber bleibe bei dem, was du gelernt und worauf du dein Vertrauen gesetzt hast. Du weißt, wer deine Lehrer waren. Also merkt man schon, es geht ja um Lehre. Und du kennst auch seit deiner Kindheit die Heiligen Schriften. Da sind wir beim Thema Bibellesen. So, die kennst du seit deiner Kindheit. Sie können dich den Weg zur Errettung lehren. So, was kann Bibel alles machen? Warum Bibel lesen? Das Erste, was er sagt, die Bibel kann dir den Weg zeigen zur Rettung. Zur Rettung woraus? Aus der Verlorenheit. Aus diesem Leben ohne Gott. Man lebt zwar, ne? Arbeiten, Essen, Schlafen. Kennt ihr das System? Arbeiten, Essen, Schlafen. Was passiert den nächsten Tag? Arbeiten, Essen, Schlafen. Was passiert? Ne? Das ist ein Lebenssystem. Arbeiten, Essen, Schlafen. So, ne? Darin kann man sich verlieren. Wir sind alle in unserer eigenen Haut und wir können uns selber in uns verlieren. Du wirst 40 Jahre alt und stellst dir einfach auf einmal die Frage, wer bin ich eigentlich? Kann das passieren? Aber sowas von. Du bist 45 Jahre alt und stellst dir auf einmal die Frage, wo geht die Reise eigentlich hin? Kann das passieren? Ich bin in meiner eigenen Haut und auf einmal, ich kann mich selber in mir verlieren. So, wir können verloren gehen, verlieren die Orientierung, verlieren das große Ganze aus dem Sinn, denken, ja, gibt es Gott wirklich oder nicht? Keine Ahnung. So, ne? Wir können so verloren gehen. Wir können in Abhängigkeiten reingeraten, in Zwänge. Wir wissen, es ist Falsches zu tun. Was machen wir? Wir machen es trotzdem. Haben ein schlechtes Gewissen, fühlen uns hundsmiserabel. Wieder gescheitert. So, brauchen Rettung. Wir brauchen irgendwie das Licht am Horizont. Wir brauchen eine Orientierung, wir brauchen eine Kraft, die uns da rausholt. Und er sagt hier, was kann Bibellesen bewirken hier? Die Heiligen Schriften, sie können dich den Weg zur Rettung lehren. Sie können dir den Ausweg zeigen. Da, wo wieder Licht am Horizont ist, wo Hoffnung ist, wo Vitalität ist. Ja, wo Glaube ist, wo Kraft ist. Sie können dich den Weg zur Rettung lehren, die dir zuteil wird durch den Glauben, der sich auf Jesus Christus gründet. Ja, Bibel führt uns irgendwann zum Glauben. Das große, führt uns irgendwann zu Jesus. Und er sagt hier, die Bibel, die führt dich zum Glauben und zu Jesus. Und das kann dich erretten aus deiner Verlorenheit. Du findest Orientierung und wieder Kraft. Sie dienen dir aber auch bei deiner Aufgabe als Lehrer der Gemeinde. Er war hier ein Lehrer in der Gemeinde. Dabei dienen sie dir auch. Denn jede Schrift, jetzt, die von Gottes Geist eingegeben wurde, ist nützlich. Wozu ist jetzt wieder nützlich? Was kann sie machen? Warum Bibel lesen? für die Unterweisung im Glauben, also dass wir unterwiesen werden, wir werden gelehrt im Glauben, für die Zurechtweisung und Besserung der Irrenden, also wenn ich auf dem verkehrten Weg bin, da kann mir die Bibel sagen, don't do it, es ist so verlockend, ich weiß, und du willst von der Frucht naschen und es sieht so gut aus. Trotzdem, don't do it, du wirst es bereuen. Der Tag danach und die Phase danach, die bringt viel Leid mit sich. Mach es nicht. So, ne? Wenn wir auf dem irrenden Weg sind, abgekommen sind, will uns davor bewahren, will uns warnen davor. Rechtsweisung und Besserung. Für die Erziehung zu einem Leben, das Gott gefällt. Also möchte uns erziehen. Zu dem. Also ich kann euch mal sagen, ich bin kein guter Leser. Also ich lese maximal so meine Schafzeitschrift, Tageszeitung ist jetzt nicht die hohe Literatur, oder? Ich bin kein großer Leser. Aber seit über 30 Jahren lese ich regelmäßig die Bibel. Ich bin kein guter Leser. Maximal im Urlaub kriege ich es hin, so ein Krimi zu lesen. Wirklich. Da habe ich aber richtig was getan. Man denkt immer, so ein Theologe, der muss immer so die Sachbücher lesen und so, alles so anstrengend. Ich bin nicht der Leser. Aber das hat Kraft. Das ist Orientierung. Das kann mich warnen. Das bringt mich nach vorne. Das bringt mich auf den richtigen Weg, dass mein Leben gelingt. Soll dein Leben gelingen? Nicht nur nächste Woche, sondern auch noch in 10 Jahren. Soll deine Ehe gelingen? Nicht nur die Heirat. Sondern wollt ihr ein glückliches silbernes Jubiläum feiern? Wollt ihr das? 25 Jahre. Wer bringt uns dahin? Da gibt es so viele Irrwege. Und die Frage ist, höre ich auf die Gesellschaft? Höre ich auf meine eigenen Wünsche? Höre ich auf das, was meine Eltern mir beigebracht haben? Muss nicht alles richtig sein. Wer gibt mir Orientierung? Wer gibt mir die Kraft, das, was ich als richtig erkannt habe, zu leben? Er sagt hier, lies in der Bibel. Mach das. Sie kann dich erziehen zu einem Leben, das Gott gefällt. Mit den heiligen Schriften in der Hand ist der Mensch, der sich Gott zur Verfügung gestellt hat, ausgerüstet für alle Aufgaben seines Dienstes. Es macht dich auch dienstfähig. Es macht mich dienstfähig, dass ich mit Gott was unternehmen kann. Ja, ganz viele haben so die Frage, wozu bin ich da? Wie kann ich was mit Gott machen und für Gott machen und so, ne? Ja, wir müssen mal anfangen, die Bibel zu lesen. Dann kommt das so nach und nach. Aber könnt ihr mir einer mal, Thomas, könntest du mir mal die Flipchart hier oben hinstellen? Was uns, Dankeschön, vielen Dank. Wenn wir hier erstmal die Bibel haben, ich mach's mal unten hin. Die Bibel. So, was kann die in uns auswirken? Er sagt, sie kann dir Orientierung geben. Dass du überhaupt weißt, wo vorne und wo hinten ist. Das wissen wir nicht von Natur aus. Wie oft sind wir schon gescheitert? Einfach falsch abgebogen. Haben gedacht, das wäre der richtige Weg. War nicht der richtige. Ich will euch nicht mit meinen Geschichten deprimieren. Fürchterlich als Jugendlicher. Fürchterlich. Eine Sackgasse nach der nächsten. Schrecklich. Mit 18 war ich so weit, dass ich gesagt habe, wenn ich mit mir noch 30, 40 Jahre lang leben muss. Ich nur mit mir. Dann hat das keinen Zweck. Kann mich umbringen. Ich will mit mir nicht mehr 30, 40 Jahre, weil ich wusste über meine Abgründe. Ich wusste das. Ich wusste, was gut war und ich konnte es nicht machen. Schrecklich. Schreckliches Versagen. Ich bin teilweise, weiß noch, mit Muffa, ne, Moped und so da unterwegs gewesen, Party. Und auf dem Rückweg musste ich mir die Kapuze über den Kopf ziehen, weil ich so weinen musste. Tiefe Traurigkeit. Schrecklich, weil ich diese Orientierungslosigkeit gespürt habe. Die Schwere des Lebens. Das Scheitern schon gespürt habe. So, ne? Die eigene Kraftlosigkeit. Schrecklich. So. Jetzt, hey, Orientierung. Es gibt so schöne Bilder, dass Gottes Wort wie ein Licht auf unserem Weg ist. Ne? Orientierung. Gibt so viel Finsternis. So viel Geschwafel. So, ne? Um uns herum. Irgendwelche sagen, dann sagen sie, das ist richtig. Im Nationalsozialismus haben sie gesagt, alle, da ist vorne. Und heute schämen wir uns dafür. Zu Tode, ne? Sagen, wie, was für eine Verblendung. Und wir werden heute unsere anderen Themen haben, wo wir denken, das ist super. Und in 30 Jahren wird uns die Geschichte zeigen, es war ein Riesenirrweg. Der Kommunismus und Sozialismus ist schon gescheitert. Der Kapitalismus, dem wird auch irgendwann die Fratze genommen. Und wir werden immer gedacht haben, das ist es. Und irgendwann sind wir alle mit unserer Leistung zu Ende. Wohin wollen wir denn noch wachsen? Was wollen wir denn noch haben? Wie weit sollen noch die Schere von reichen Armen auseinandergehen? Irgendwann werden wir sagen, das war auch ein Irrweg. Im Moment gehen wir noch immer go, go, go. Ne? Also Orientierung. So, dann bietet es aber auch Kraft. So, ne? Das ist das Schöne. Nicht nur Orientierung, geh da lang, sondern ich merke, das macht was mit mir. Das weckt meine Lebensgeister. Oder es lässt mich auch schämen, ja. Aber es ist eine Kraft, wo ich weiß, ah, nein, das will ich nicht. Es bietet hier so eine Erziehung, also irgendwie eine Besserung, eine Entwicklung ist möglich. Und vieles andere mehr, Dienstfähigkeit. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter in der Bibel lesen würden, auch beim Timotheus bleiben, 1. Timotheus 1, Vers 5. Das Endziel aller Lehre ist Liebe. Bibel bringt mir das. Und das bringt mich hierhin. Ist doch der Hammer, oder? Endziel, das ist ein Weg, den ich gehe. Der fängt hier an. Es macht mich, ich kriege ein besseres Gefühl dafür, was überhaupt Liebe ist. Wir denken immer, Liebe ist, wenn ich keinem geschadet habe. Ja, schon nicht schlecht. Aber Liebe ist nicht beliebig. Liebe ist definiert von Gott. Man kann nicht einfach sagen, ja, ich fühle mich aber so irgendwie dem anderen so verbunden mal gerade. Ja, das ist toll. Aber wenn wir Gottes Wort lesen, merken wir, Liebe wird definiert. Wie Liebe in der Ehe auszusehen hat, wird definiert. Liebe und Sexualität wird definiert. Liebe und Geld wird definiert. Liebe und Erziehung wird definiert. Liebe und Arbeiten wird definiert. Das wird alles definiert. Das ist man nicht so einfach so, na, ich fühle mich mal gerade so liebevoll. Sondern da brauche ich konkrete Orientierung. Ich brauche Kraft, das zu gehen. Da muss eine Entwicklung stattfinden. Liebe. Das ist von daher auch ein ganz wichtiger Punkt. Manche denken, Bibel lesen, da geht es um Wissensvermehrung. Geht es nicht. Es geht nicht um Wissensvermehrung. Wissensvermehrung kann auch zu Rechthaberei führen. Zu Stolz führen. Und leider muss man sagen, viele missbrauchen die Bibel auch so. Habe ich sicherlich auch schon mal gemacht. So, ne? Rechthaberei kann aus mit dem, boah, jetzt weiß ich, jetzt habe ich Gottes Wahrheit und so, und jetzt werde ich Recht haben. Ne? Wir sind dann auf dem Irrweg. Wir haben das Endziel nicht erreicht. Wir haben die Bibel gelesen und alles. Aber wir sind total daneben. Die Frage ist, wie viele Freunde habe ich? Wie gut sind meine Freundschaften? Nicht, wie viel ich von der Bibel weiß. Ist mein Ehepartner glücklich mit mir? Sind meine Kinder gerne mit mir zusammen? Suchen sie meinen Rat, meine Nähe? Das ist die Frage. Wenn ich da sagen kann, jawohl, das ist das, da bin ich in der Liebe gewachsen, dann war das gut. Eigentlich müsste man nach jeder Predigt fragen, bist du in der Liebe weitergekommen? Deswegen machen wir bei uns Kleingruppen. Wir treffen uns nächsten Sonntag, also immer die Sonntage, wenn kein Gottesdienst ist, also am 2. und 4. in kleinen Gruppen. Und bei diesen kleinen Gruppen machen wir meistens nicht viel Bibelstudium. Kann man machen. Warum? Meine Erfahrung ist, dass viele dort früher in Hauskreisen Bibel gelesen haben. Wir haben Bibel gelesen und Bibel gelesen und Bibel gelesen. Aber sie sind nicht liebevoller geworden. Das ist ein ganz bitteres Erkenntnis und manchmal ein ganz bitteres Urteil. Jahrzehntelang und nicht, das merkst du schon, komm mal als Kleingruppe zusammen und find mal einen gemeinsamen Termin. 8 Leute suchen einen neuen Termin. So, das ist normal. Der Normalfall ist, jeder guckt in seinen Kalender und sagt, ja, aber der Dienstagabend oder das passt mir nicht, da habe ich keine Ahnung. Ja, Montagmorgen kann ich nicht, weil ich hatte am Sonntag meine Enkelkinder zu Besuch, da kann ich nicht am Montagmorgen mich treffen. Jeder hat irgendwas. Und nach einer Viertelstunde denkst du, so, wer hält jetzt genügend Arsch in der Hose und sagt, um euretwillen, um der Liebe willen, verschiebe ich mal einen anderen Termin oder lass ihn mal ausfallen. Alle, die in Kleingruppen sind, kennen genau das Problem. Kennt ihr das? Da wird Liebe geübt. Da kannst du 10-mal den Epheserbrief gelesen haben und 1. Korinther 13, hohe Lied der Liebe. Wenn das nicht dabei rauskommt, war alles umsonst. Don't do, das bläht auf, heißt es einmal in der Bibel. Nur Wissen bläht auf. Wie fühlt man sich, wenn man Blähung hat? Wie fühlen die anderen sich, wenn einer Blähung hat? Und genau das kommt da oft raus, mitten beim Bibellesen und im christlichen Glauben. Wirklich, es ist schrecklich. Und ich finde, von daher ist diese einfach, warum überhaupt Bibellesen, ist eine wichtige Frage, weil sie gibt uns eine Richtung. Wir machen das Ganze, weil es Gottes Wort ist. Es ist inspiriert, hieß es in diesem Text, von Gottes Geist eingehaucht. Das haben Menschen aufgeschrieben, keine Frage. Und man merkt, der Paulus hat einen anderen Schriftstil als der Lukas und der Petrus. Das merkt man, da haben Menschen geschrieben. Aber es ist inspiriert, der Heilige Geist ist da reingekommen. Und deswegen, wenn wir es im Glauben annehmen, hier hat das, entfaltet das diese Kraft. Und wenn es diese Kraft entfaltet, wird man liebevoller. Automatisch. Ruckelt ein bisschen in einem. Ne? Muss sich auch mal sagen, so, jetzt gibst du mal ja nach. Nimm dich nicht mal ganz so wichtig. Ne? Alle anderen wollen, ich sag mal, Kanu fahren. Ich will nicht Kanu fahren. Ne? So, was passiert jetzt? Bin ich bereit, um der Liebe willen? Nicht, weil ich Kanu fahren so toll finde, mit den anderen Kanu zu fahren. Das sind die Fragen. An denen müssen wir weiterkommen. Und das möchte die Bibel, möchte Gott durch sein Wort erreichen. Also, so viel zu dieser Frage, warum Bibel lesen? So, jetzt ist die zweite Frage gleich sofort, wie Bibel lesen? Also, wie macht man es nun? Ich muss erstmal einen Zugang bekommen zur Bibel. Also, weil normalerweise denkt man einfach, wieso, ist doch wie ein Buch, ne? Schwarzer Buchstabe auf weißem Papier, irgendwie, wo ist das Problem? Nur die Schwierigkeit ist, oder was wir oft nicht bedenken, die Bibel ist ja inspiriert, die ist vom Geist Gottes eingehaucht worden. So, ne? Also ich muss irgendwie, das ist nicht nur, ich lese Bibel meistens nicht nur wie eine Zeitung, sondern ich muss erstmal irgendwie einen Zugang dazu bekommen. Ich weiß noch, bevor ich zum Glauben kam, habe ich auch ab und zu Bibel gelesen, das schon, oder im Konfirmandenunterricht. Das war für mich immer nichtssagend. Wisst ihr, was ich meine? Das waren irgendwie nette Geschichten. Aber es hat mich nie angesprochen, nie. Es war nie irgendwie Bang. So. Das war immer irgendwie interessant, waren Wahrheiten, aber irgendwie nicht Bang. So. Was ich nicht bedacht habe, ich brauche einen Zugang zur Bibel. Und der Zugang zur Bibel, ich mache das mal hier so ein bisschen, heißt es, kommt durch Jesus. Ich muss Jesus kennenlernen. Wenn ich anfange, mit Jesus zu leben, dann eröffnet er mir den Zugang zur Bibel, weil durch Jesus bekomme ich den Geist Gottes. Und der Geist Gottes erklärt mir das, was er geschrieben hat. Das ist nämlich inspiriert vom Heiligen Geist. Das heißt, ich kriege durch Jesus den Heiligen Geist und dadurch kriege ich einen Zugang. Und auf einmal lese ich es und es fängt an zu leben. Es wird ein lebendiges Wort Gottes, was seine Kraft entfaltet. Interessant ist, dass die Bibel nachher mich auch wieder zu Christus bringt. Ja? Also, weil sie mir zeigt, wie Gott ist. Aber ich muss erstmal einen Zugang haben. Das ist für all diejenigen wichtig, die bisher noch nicht so zum Glauben gekommen sind. Weil dann liest man das und denkt, oh, ist irgendwie alles so schwierig. So, ne? Und das ist eine wichtige Frage. Also, sah mal zum ersten Mal so sein Leben Jesus zu übergeben und sagt, Jesus, wenn es dich geben sollte, dann schenk mir dein Leben. Und dann führe mich auch in die Wahrheit. Und dann eröffne mir auch einen Zugang zu deinem Wort. Als ich dann zum Glauben kam, das war ein Gebet von vielleicht 5 Minuten oder so, wo ich mein Leben im Gebet Jesus übereignet habe. Ich bin nach Hause gefahren, zack, konnte die Bibel aufschlagen und gleich bang. Das war gleich, ich weiß nicht, wie viel ich auf einmal gelesen habe. Ich habe seitenweise, auf einmal, ich habe die Bibel gefressen. Also wirklich, ich konnte gar nicht genug davon kriegen, weil das alles so lebendig geworden ist. Ich muss den Zugang haben. Und den braucht jeder Mensch. 2. Petrus Kapitel 1, 20 und 21 wird das nochmal deutlich gemacht, dass wir diesen Heiligen Geist brauchen, ansonsten funktioniert das nicht. Da heißt es, ihr müsst aber vor allem Folgendes bedenken, keine Voraussage in den Heiligen Schriften darf eigenwillig gedeutet werden. Sie ist ja auch nicht durch menschlichen Willen entstanden. Die Propheten sind vom Geist Gottes ergriffen worden und haben verkündet, was Gott ihnen aufgetragen hat. Also das war ein geistlicher Prozess. Also müsst ihr wieder im Heiligen Geist die Bibel verstehen. Indem ihr euch Jesus ausliefert, dann kriegen wir den Heiligen Geist und auf einmal fängt das an zu arbeiten. Also eben für alle die das schon mal lesen, aber merken, es wird nicht lebendig, dann kann es genau daran liegen. Gib dein Leben Jesus, das kannst du heute machen. Kommst daher hier vorne, bete mit dir, das ist egal, ob ich jetzt bete oder jemand anderes, sondern dass du betest, ein ernstes Gebet mit Gott sprichst und dann kannst du geflasht werden, kriegst den Heiligen Geist und auf einmal fängt das alles an, wird das lebendig. Also ich brauche erstmal einen Zugang. dann muss ich mit zwei Fragen, das ist sehr hilfreich, ich muss mit den richtigen Fragen an die Bibel rangehen. Und zwei Fragen sind super. Du kannst jeden Text lesen und stellst dir die Frage, ganz einfach, was erfahre ich über Gott in dem Text und was erfahre ich über Menschen? Diese beiden Fragen. Und dann lies mal Bibel. Wir könnten jetzt irgendwie, ich mache mal hier irgendwie so, zack, wo bin ich? 1. Samuel, hier im Alten Testament, Sauls erste Bewährung, das ist also irgendwie wie ein König hier im Alten Testament. Nahasch, der König der Ammoniter, zog mit seinem Heer vor die Stadt Jabesch in der Landschaft Gilead und belagerte sie. Die Bewohner der Stadt boten Nahasch an, sichere uns zu, dass du uns am Leben lässt. Dann wollen wir uns dir unterwerfen. Also eine alte Kriegsgeschichte. Denkt man immer, wo läuft das Ganze drauf hinaus? Der Ammoniterkönig antwortete, nur unter einer Bedingung lasse ich mich darauf ein, ich steche jedem von euch das rechte Auge aus. So bringe ich nämlich Schande über ganz Israel. So, wir machen es mal nur bis dahin. Über Gott erfahren wir hier noch nichts. Was erfahren wir über Menschen? Grausam. Wir haben alle das Potenzial dazu. Wir haben alle, es ist die Frage des Drucks. Wenn ich jetzt in Aleppo leben würde, oder du, was würdest du dann machen? Was würde ich machen? Zu welchen Grausamkeiten wären wir da vielleicht bereit? Solange wir satt und sauber sind, ne, in Ostwestfalen, aber wenn wir unter den Druck geraten, was würden wir dann machen? Also, du kannst jeden Text nehmen. Es ist hilfreich, wenn wir denken, Mensch, wie lese ich Bibel? Ich muss erstmal den Zugang kriegen. Als nächstes, ich muss die richtigen Fragen stellen. Und mit den beiden Fragen kannst du wirklich eigentlich durch jeden Text schon mal durchkommen. Was erfahre ich über Menschen? Was erfahre ich über Gott? So, ne? Das kann uns, wenn ich jetzt, es ist eben nicht nur ein Wissenschaftsbuch oder ein Lexikon, ne? Da muss ich andere Fragen stellen. Ich muss die richtigen Fragen stellen. Und das sind die beiden Fragen, worauf die Bibel immer wieder antwortet. Und ich finde, hochinteressant. Also, an Lexika-Artikeln habe ich nicht so viel Spaß. Aber das sind die Fragen, die interessieren mich brennend. Wie ist der Mensch wirklich? Wie bin ich? Wie sind meine Mitmenschen? Wozu sind die fähig? Ne? Wozu bin ich fähig? Also, ich stelle die richtigen Fragen. Der dritte Tipp ist, also erstmal Zugang, dann die richtigen Fragen stellen. Der dritte Tipp ist, ich muss flächig lesen. Im Zusammenhang lesen. Das kennt ihr aus anderen politischen Diskussionen. Wenn du einen aus dem Zusammenhang heraus zitierst, wird das total schräg. Und es gibt so eine dumme Angewohnheit, dass man manches Mal die Bibel auch so benutzen kann. Man sucht sich irgendeinen Satz raus, liest ihn aber nicht im Zusammenhang. Also da könnte man zum Beispiel aus 1. Mose Kapitel 2, die Vers 21 nehmen. Aus der Seite des Mannes machte Gott Eva, also die Frau. So, jetzt springst du ein bisschen und liest weiter und er machte sie 25 Meter breit und 15 Meter hoch. Jetzt bist du allerdings ein paar Kapitel weitergesprungen, hast Dinge aus dem Zusammenhang gerissen und kombiniert. Super! Ne? Klar, die Mutter aller Menschen, die muss 25 Meter breit sein, ist doch klar. Ja, aber oft, ein bisschen karikiert, aber oft gehen wir so um. Also was ganz wichtig ist, wie lese ich Bibel im Zusammenhang? Ich muss mal wissen, was war davor, wo läuft das Ganze drauf hinaus? Und in diesem Zusammenhang, da entwickeln sich die Dinge und werden richtig. Und deswegen finde ich diesen Bibelleseplan auch so super. Weil er versucht, mal Dinge im Zusammenhang darzustellen. Und das werdet ihr merken, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen mühsam, aber je länger ihr dabei seid, kriegt ihr den Überblick und kriegt die Zusammenhänge. Ich werde im nächsten halben Jahr mal zwei Abende anbieten, damit wir so den roten Faden im Alten Testament wiederfinden, also den Zusammenhang herstellen. Dann werdet ihr schon ein paar Texte gelesen haben und so. Und wer Lust hat, kommt doch mal abends vorbei. Und dann gucken wir mal, welche Themen ziehen sich da eigentlich durch und wie entwickeln die sich? Und gerade aus dem Zusammenhang wird nochmal vieles deutlich. So, und erkennt man so das eine oder andere, was man sonst beim ersten Hingucken nur so eines kleinen Textes oder eines kleinen Abschnittes gar nicht entdecken würde. Ja, also der richtige Zugang, die richtigen Fragen stellen und dann im Zusammenhang zu lesen. Und das dritte ist, nein, das vierte ist, wenn wir es gelesen haben, müssen wir es tun. So, das hat folgenden Hintergrund. Ich gehe mal ein bisschen in die Geistesgeschichte. Wir sind meistens griechisch geprägt, hellenistisch geprägt. Der Grieche, der kann philosophieren. der kann über die Nichtigkeit des Nichts nachdenken, tagelang kann er Bücher drüber schreiben, und dann geht er aber ins Restaurant und dann isst er aber richtig. Ne? Also Nichtigkeit des Nichts oder was weiß ich, oder die Schönheit des Nichts oder so. Ne? Aber das hat oft nichts mit dem Leben zu tun. Da würde die Bibel sagen, du hast nichts erkannt. Du hast das erste Mal etwas über Arbeiten erkannt und Geld verdienen erkannt, wenn du zum ersten Mal gearbeitet hast und Geld verdient hast. Vorher nicht. Vorher ist alles Theorie. Aber wir haben nichts erkannt. Und wenn wir die Bibel verstehen wollen, wirklich verstehen wollen und wissen, wie sollen wir Bibel lesen, dann müssen wir irgendwann immer wieder sagen, so, wie setze ich das jetzt um? Wie mache ich das? Was heißt das für mich? Ist ein bisschen anstrengend. Jemand hat mal gesagt, mir bereiten nicht die Bibelstellen Kopfschmerzen, die ich nicht verstehe, sondern mir bereiten die Bibelstellen Kopfschmerzen, die ich verstehe. Weil wenn ich es verstanden habe, muss ich es auch tun. Die fordern uns heraus. Aber ohne dem wird es nicht. Allerdings, wenn ich es tue, das ist unglaublich. Ich muss nur irgendetwas erkannt haben und tue es. Ich nehme es in meine Weltanschauung auf. Es wird Teil meines Denkens, meines Fühlens, meines Handelns. Das ist unglaublich, wie auf einmal all das abgeht, was hier gekennzeichnet ist. Auf einmal passiert das. Und auf einmal passiert das. Und es passiert Liebe zu Menschen und es passiert Liebe zu Gott. Auf einmal lebt das Ganze durchs Tun. Gut, jetzt seid ihr dran. Erzählt uns mal, so ein, zwei Leute, eine Geschichte, die ihr mit der Bibel erlebt habt. Wo ihr gemerkt habt, irgendwie, das hat ein Wort Gottes. Ihr müsst euch jetzt nicht genau daran erinnern, das steht in 5. Mose. Das ist relativ schwierig, da muss es nicht gehen. Sondern wo ihr etwas gelesen habt und was es mit euch gemacht hat. Vielleicht ist auch noch so ein kleiner Tipp dabei von euch zum Thema, wie Bibel lesen. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Einfach so mal aus eurer Erfahrung eine Geschichte. Ein Erlebnis. Hm? Bibel gelesen, zack, irgendwie. Und das hat sich verändert. Das hat es gebracht. So, ich weiß, bei euch sind einige bei, die regelmäßig Bibel lesen. Und kommt mal. Nimmt's mal. Kann auch sitzen bleiben. Ich komme mit dem Mikro zu dir. Alles gut. Habt ihr was? Freiheit für Deutschland. Freiheit auch nichts zu sagen. Fühl dich frei, krieg keinen Stress. Ne? Bleib ganz entspannt sitzen. Alles gut. Aber vielleicht hat jemand was. Thomas.
Es ging um meinen Job. Kurz vor Weihnachten letzten Jahres gingen die Gerüchte rum, dass meine Stelle nicht existieren wird. Also, dass ich wegrationalisiert werde. Ich bin Lehrer und ich bin zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, du, ich habe nur einen Jahresvertrag, die wird zu Ende gehen. Und das war eine Situation von viel Unsicherheit und nichts Angenehmes sicherlich. Und dann habe ich gelesen und da stand drin, fürchte dich nicht. Und das ist ein Vers, der relativ häufig vorkommt. Ne? Aber diesmal war es anders, weil diesmal hat er mich gepackt. Davor dachte ich immer, der sagte immer, fürchte dich nicht, weil die anderen irgendwie Probleme haben und die sollen mal runterkommen. Aber diesmal ging es um mich. Und dann habe ich mit meiner Frau abgesprochen, okay, das ist jetzt für uns. Und wir denken nicht drüber nach und wir reden nicht drüber, bevor wir nicht Fakten haben. Einfach nur wegen Gerüchten sich Angst machen zu lassen ist, es ist, man weiß es ja nicht. Ne? Und das war ein Vers, den habe ich mir ganz, ganz festgenommen. Und dann kam mein Schulleiter und hat mich zum Gespräch gebeten und ich dachte, okay, jetzt, ne, kommt die Säge, jetzt bist du weg. Und in dem Gespräch beginnt er das Gespräch mit den Worten, ich möchte, dass du dich nicht fürchtest. Und dann sagt er mir, du wirst hier nicht weiter arbeiten können, aber ich hoffe, dass ich irgendwie was anderes für dich finde. Und das war für mich einmal von Gott und einmal vom Menschen bestätigt. Und das liest man so häufig, aber in dem Moment war es meins.
Fürchte dich nicht. Danke, Thomas, dass du uns mit reingenommen hast. Es lebt, ne? Jetzt nimm uns doch mal kurz mit in eine deiner Geschichten rein. Das ist schön, das ist ermutigend. Das wird so konkret, nicht nur so allgemein, ne? Es wird uns ermutigen, Bibel zu lesen. Solche Geschichten ermutigen uns. Wer hat noch eine? Sarah.
Ich weiß den Text ehrlich gesagt nicht mehr. Es war irgendwo Altes Testament, 5. Buch Mose oder so. Und es ging aber darum, Gott die Ehre zu geben. Und der Text hat mich irgendwie so gepackt, weil ich auf einmal gemerkt habe, ich bin jetzt konkret gerade gefragt. ob ich das möchte, ob ich Gott die Ehre geben möchte und ob es mir reicht. Also Gott hat mich ganz konkret gefragt, reicht es dir auch, wenn ich dich sehe? Es ging auch darum, dass Gott jemanden anguckt. Reicht es dir, wenn ich dich sehe, oder brauchst du halt die Blicke von anderen? Und das war, das hat mich so getroffen. Das war jetzt nicht einfach nur so eine Frage, wo wir, also kannst du das, sondern hat mich so getroffen, auch wirklich so ein Ring. Reicht mir das wirklich, wenn Gott mich sieht? Und brauche ich die Blicke von anderen wirklich nicht? Genau, und dann habe ich halt so mit Gott geredet, bis ich dann irgendwann sagen konnte, es reicht mir, ich weiß nicht genau, wie das gehen kann. Und ich weiß nicht, ob ich das immer schaffe, aber ich möchte, dass es mir reicht.
Super. Was ich da nochmal ganz schön fand, diese Entscheidung zu treffen und ins Tun zu kommen. Und das Tun war einfach, mit Gott zu reden, darüber zu reden und dann, ich weiß, aber ich möchte, das ist eine Entscheidung, das ist ein Tun. Sage ich meinem Herzen, ich möchte, dass mir das reicht. Fand ich nochmal ganz, ganz schön.
Ich habe so überlegt, im Alten Testament, ich habe jetzt nachgedacht, wo hat Gott mich besonders stark angesprochen? Und zwar, das Volk Israel ist 40 Jahre lang durch die Wüste gegangen und ist von Gott mit Manna und mit Wasser versorgt worden, in einer Feuersäule. Das andere war,
glaube ich, geführt worden.
Moment, Feuersäule. Und das andere war das eine Nebel?
Ja, eine Wolkensäule.
So eine Wolkensäule. Eine Wolke. Ne? So, und dann sagt Mose so zum Schluss, wenn ihr also in dieses verheißene Land kommen werdet, wo Milch und Honig fließt, dann werdet ihr euren Gott vergessen. Wenn es euch gut geht, dann werdet ihr andere Götter anbeten, werdet euch mit anderen Frauen abgeben. Und manchmal stehe ich vor dem Spiegel und spreche zu mir selber, Udo Ocklitz, und vergiss ja nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Was Gott dir Gutes getan hat. Ich habe eine feste Arbeitsstelle, bin im 46. Jahr bei Dr. Oetker. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe zu essen und zu trinken. Und ich spreche das zu mir selber und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das war eine Bibelstelle, die mich ganz stark berührt hat.
Super. Hey, vielen Dank dafür. Ich bin euch so dankbar, dass ihr uns damit reinnehmt, um an der ganzen Sache nochmal dieses Fleisch zu geben. Ja, genau so ist es. Und jetzt waren das alles Erlebnisse, und danach hatte ich ja auch gefragt, wo man irgendwie einen Bibeltext hat, der einen ganz stark geprägt hat. Aber oft liest man ja Bibel und es ist interessant, aber es kommt nicht keine konkrete Handlung heraus. So. Aber auch diese Momente sind total wichtig. Was passiert da? Es geht in diesem Geiste, in dem spirituellen Kampf, in dem wir stehen, geht es im Grunde genommen um Wahrheit und Lüge. Gott steht für Wahrheit. Der Teufel und alle seine Dämonen stehen für Lüge. Das ist der eigentliche Kampf. Es geht nicht um Voodoo-Zauber oder so erstmal. Nicht um Aberglaube erstmal. Sondern es geht immer um Wahrheit und um Lüge. Und es ist die Frage, was glaube ich? Was glaube ich? Wem leih ich mein Ohr? Auf wen höre ich? Was halte ich erstmal für wahr? Also es muss, säkular gesprochen, eine Weltanschauung in mir kreiert werden, die mit Werten zu tun hat. Gibt es einen Gott, ja oder nein? Gibt es böse Mächte, die mich in Versuchung führen wollen, ja oder nein? All diese Fragen, daraus ist noch nicht sofort eine Aktion nötig, aber es geht manchmal einfach so um Weltanschauung in mir bildend. Und es gibt so Tage, da lese ich Bibel und da kommt nicht so was ganz Konkretes erstmal raus. Und trotzdem sind das ganz wichtige Momente, weil meine Werte werden gebildet. Meine Weltanschauung wird von Gott her korrigiert, wird in Richtung Wahrheit geprägt. Und irgendwann in 3-4 Jahren brauche ich vielleicht diese Wahrheit, die sich in mir gebildet hat, wenn ich in eine Krise komme, werde krank. Und dann die Frage, ist Gott wirklich gut? Und so eine Frage entscheidet sich meistens nicht nur an einem Tag, sondern die wurde oft gebildet in mir. Also von daher möchte ich euch auch nochmal Mut machen, selbst wenn ihr nicht so das große Highlight des Erlebnisses habt, Bibel zu lesen. Wenn ich das machen würde, dann würde ich vielleicht so also 5-mal im Jahr Bibel lesen oder so. Ne? Aber es geht um viel mehr Dinge, die nachher mein alltägliches Handeln auch im Umgang mit den anderen Dingen prägen. Und dafür ist so ein Bibellesen auch wichtig. Es gibt mir eine Orientierung, es gibt mir eine Kraft, auch so ganz allgemein grundsätzlicher Natur. Es entwickelt mich weiter, mein Denken, dass ich auf einmal merke, das ist richtig und das ist falsch und das will ich nicht. Und wenn ich mal in die Situation gerate, ich bin jetzt noch nicht drin, aber dann will ich das nicht. Ich werde aufmerksam sein. Ja? Es wird mich liebevoller machen. Und von daher auch so eine Ermutigung, wirklich einfach Bibel zu lesen, auch wenn jetzt nicht immer bang, der Engel mit einem flammenden Schwert vor mir steht und sagt, so mach dies und mach jenes. Ja, was ist ein ganz großer Schatz. Okay, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, zugehört habt, mit dabei seid. Ich lege euch wirklich diese beiden machtvollen Instrumente, Zweierschaft und Bibellesen. Wenn ihr sagt, Zweierschaft kann ich im Moment nicht, dann mach das Bibellesen. Nimm den Bibelleseplan mit, mach das. Aber meistens ist es so, für sowas braucht man ein bisschen motivative Unterstützung. Und eine Zweierschaft ist unglaublich gut, damit man dann dranbleibt. Und das auch wirklich durchzieht. Und das eine oder andere vielleicht auch nochmal mehr versteht und nicht so schnell aufgibt. Also das sind zwei machtvolle Instrumente. Nimm zwei, sage ich. Nimm zwei, mach eine Zweierschaft, den Bibelleseplan, fang an. Wir stehen nochmal auf und halten so unser Herz und unser Denken Gott hin. Lieber Vater, du möchtest, dass es besser mit uns wird. Und du gibst uns machtvolle Instrumente. Gebet ist eins, sicher. Aber Bibellesen ist auch eins. Und Zweierschaft ist auch eins. Und du weißt, für wen das dran ist von uns. Und wir bitten dich, dass wenn es für uns dran ist, dass wir es wirklich machen. Dass wir da hinkommen und es tun. Und merken, wie du zu uns redest. Und deine Kraft sich in uns mehr und mehr entfaltet. Wir erzogen werden zum Besseren, zum Guten. Befähigt werden, das gute Leben von dir zu leben. Die Ausdauer zu entwickeln und dran zu bleiben. Danke für das gute Leben, was du für uns hast. Amen. Jesus, du hast mal gesagt, dass wir nicht vom Brot allein leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und so strecken wir uns jetzt danach aus, dieses Rufen zu dir. Belebe dein Wort immer wieder neu, dass wir es mit Glauben ergreifen. Mit dem Glauben, der bereit ist zu verstehen und zu tun. Dir wirklich zu folgen, gegen alle Widerstände in uns und um uns. Dass wir uns entscheiden auf deine Seite stellen und sagen, du hast Worte des ewigen Lebens. Und deine Worte werden nicht nur morgen Bestand haben, sondern bis in alle Ewigkeit. Wir werden uns noch richtig wundern. Wir werden noch staunen, wenn du deine ganze Wahrheit offenbarst und enthüllst und wir ein Teil davon sind. Danke für dein Reden. Für dich, der du das lebendige Wort bist. Danke für dich. Und schenk uns die Disziplin, dran zu bleiben. Lass uns einander ermutigen, helfen, auch in Zweierschaften, dass wir dranbleiben. Schritt für Schritt. Geht hin im Segen des Herrn. Er ruft uns. Amen.